Herzlich willkommen zum Thieme-Podcast Ihrer Pädiatrie up to date. Heute mit einem Beitrag zu Soziale Ungleichheit und Gesundheit im Kindes- und Jugendalter. Ein Beitrag von Thomas Lampert. Einleitung.
Eine Vielzahl nationaler und internationaler Studien weist darauf hin, dass ein enger Zusammenhang zwischen dem sozialen Status und der Gesundheit besteht. Mit dem Begriff des sozialen Status wird Bezug genommen auf die sozioökonomischen Lebensbedingungen und sozialen Teilhabechancen der Menschen und zum Ausdruck gebracht, dass diese auch in Wohlfahrtsstaaten wie Deutschland ungleich verteilt sind. Zur Bestimmung des sozialen Status und Abgrenzung von eher benachteiligten bzw. begünstigten Statuslagen wird zumeist auf Informationen zum Bildungsniveau, zur beruflichen Stellung und zur Einkommenssituation zurückgegriffen.
Merke: In weitgehender Übereinstimmung zeigen die vorliegenden Forschungsergebnisse, dass viele Krankheiten und Beschwerden bei Personen mit niedrigem sozialen Status vermehrt auftreten.
Darin eingeschlossen sind schwerwiegende Erkrankungen wie zum Beispiel Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes mellitus Typ 2, chronische Bronchitis und Lungenkrebs. Auch bei bekannten Risikofaktoren wie Rauchen, Übergewicht, Bewegungsmangel, Hypertonie oder Hypercholesterolämie sowie krankheitsassoziierten funktionellen Einschränkungen und subjektiven Bewertungen des individuellen Krankheitsgeschehens sind Unterschiede nach dem sozialen Status festzustellen. Diese gesundheitliche Ungleichheit lässt sich in allen Altersgruppen beobachten. Dem Kindes- und Jugendalter dürfte diesbezüglich allerdings eine Schlüsselrolle zukommen, da der Grundstein für ein gesundes und langes Leben bereits in den ersten Lebensjahren gelegt wird und Störungen der frühkindlichen Entwicklung häufig langfristige Folgen haben. Zu beachten sind in dieser Hinsicht einerseits organische Schädigungen, die durch eine Unterversorgung mit lebensnotwendigen Nährstoffen hervorgerufen werden, aber auch andere Ursachen haben können, wie zum Beispiel der mütterliche Tabak- und Alkoholkonsum während der Schwangerschaft. Diese Schädigungen, die insbesondere während Wachstumsphasen auftreten, können häufig nicht kompensiert werden und führen dann bis ins fortgeschrittene Alter zu einer Erhöhung des Krankheits- und Sterberisikos. Beispielsweise sind Zusammenhänge zwischen dem mütterlichen Rauchen und Atemwegserkrankungen wie chronischer Bronchitis oder chronisch obstruktiver Lungenerkrankung beschrieben. Andererseits ist auf die Kumulation und Verkettung von Risikofaktoren und deren Auswirkungen auf die Gesundheit über den Lebenslauf zu verweisen. Auch für viele Krankheiten und Gesundheitsprobleme, die erst im mittleren und höheren Lebensalter auftreten, gilt, dass sie auf den langfristigen und kumulativen Einfluss von Risikofaktoren zurückgehen, die zum Teil bereits im Kindes- und Jugendalter etabliert wurden. Als Beispiele hierfür können das Ernährungs- und Bewegungsverhalten sowie der Tabak- und Alkoholkonsum angeführt werden. Sowohl hinsichtlich frühkindlicher organischer Schädigungen als auch der Kumulation von Risikofaktoren lässt sich annehmen, dass diese für die Angehörigen der niedrigen Statusgruppen eine größere Rolle spielen und deshalb zur Entstehung gesundheitlicher Ungleichheit und deren Verfestigung über den Lebenslauf beitragen. Die Datenlage für Analysen zur gesundheitlichen Ungleichheit bei Kindern und Jugendlichen war in Deutschland lange Zeit unzureichend. Zurückgegriffen werden konnte beispielsweise auf Routinedaten einzelner gesetzlicher Krankenkassen, die Schuleingangsuntersuchungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes und verschiedene epidemiologische Studien wie die Europäische Schülerstudie zu Alkohol und anderen Drogen oder die Health Behavior in School-Age Children Study. Diese Datenquellen beschränken sich allerdings auf bestimmte Altersgruppen und Themenschwerpunkte und können außerdem keine bundesweite Repräsentativität beanspruchen. Aufgrund dessen waren verlässliche Angaben zur Verbreitung vieler Gesundheitsprobleme bei Kindern und Jugendlichen bislang nicht oder nur eingeschränkt möglich. Mit dem Kinder- und Jugendgesundheitssurvey KICS des Robert-Koch-Instituts steht nun seit einigen Jahren eine Datengrundlage zur Verfügung, die einen Großteil der bislang vorhandenen Wissens- und Erkenntnislücken schließt. Im Folgenden werden die Daten der KICS-Studie genutzt, um den Zusammenhang zwischen dem sozialen Status und der Gesundheit im Kindes- und Jugendalter umfassend zu beschreiben. Dabei wird auch beachtet, inwieweit die gesundheitliche Ungleichheit bei Jungen und Mädchen unterschiedlich ausgeprägt ist. Außerdem wird eine Differenzierung zwischen Kindern im Alter bis 10 Jahre und Jugendlichen im Alter von 11 bis 17 Jahren vorgenommen.
Design und Methodik der KICS-Studie.
Der Kinder- und Jugendgesundheitssurvey wurde vom Robert-Koch-Institut mit dem Ziel durchgeführt, eine umfassend belastbare Daten- und Informationsgrundlage für die epidemiologische Forschung, Gesundheitsberichterstattung und Gesundheitspolitik in Deutschland bereitzustellen. Das Themenspektrum der Studie war entsprechend breit angelegt und umfasste fast alle relevanten Aspekte der gesundheitlichen Entwicklung im Kindes- und Jugendalter. Für viele Themenbereiche wurden erstmals bundesweit repräsentative Daten verfügbar gemacht, die konkrete Hinweise auf Versorgungsbedarfe und noch nicht ausreichend genutzte Präventionspotenziale lieferten. Dies traf auch und gerade auf Themen zu, die in den vorausgegangenen Jahren verstärkt in den Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion gerückt waren, zum Beispiel Adipositas, Essstörungen und Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsstörung. Finanziert wurde die Studie durch das Bundesministerium für Gesundheit und das Bundesministerium für Bildung und Forschung. An der KICS-Studie haben zwischen Mai 2003 und Mai 2006 insgesamt 17.641 Jungen und Mädchen im Alter von 0 bis 17 Jahren sowie deren Eltern teilgenommen. Die Studienteilnehmer wurden zufällig ausgewählt und dazu vom Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen in Mannheim eine zweistufig geschichtete Zufallsstichprobe gezogen. Auf der ersten Stufe wurden 167 Untersuchungsorte ermittelt, die für die sozialräumliche Struktur Deutschlands repräsentativ sind. Um für Ost- und Westdeutschland separat repräsentative Aussagen mit vergleichbarer Genauigkeit treffen zu können, wurden disproportional zu den Bevölkerungszahlen in den neuen Bundesländern 50, in den alten Bundesländern 112 und in Berlin 5 Sample Points ausgewählt. Auf der zweiten Stufe wurden aus den Adressdateien der Einwohnermeldeämter die Zielpersonen durch uneingeschränkte Zufallsauswahl bestimmt. Um die erfahrungsgemäß hohe Quote qualitätsneutraler Ausfälle und die niedrigere Teilnahmebereitschaft bei Ausländern zu kompensieren, wurde eine Aufstockung von Kindern und Jugendlichen ohne deutsche Staatsangehörigkeit vorgenommen. Die Teilnahmequote lag bei 66,6% und damit über dem Durchschnitt vergleichbarer Erhebungen. Die ausgewählten Zielpersonen wurden in eigens für diesen Zweck vor Ort eingerichtete Studienzentren eingeladen. Dort wurden die Kinder und Jugendlichen sowie ihre Eltern befragt und die Heranwachsenden zusätzlich körperlich untersucht. Die Befragung wurde mittels Selbstausfüllfragebögen durchgeführt, die von den Eltern und ab dem 11. Lebensjahr auch von den Kindern und Jugendlichen auszufüllen waren. Zu den Themenschwerpunkten der Befragung zählten neben der körperlichen und psychischen Gesundheit das subjektive Befinden, die gesundheitsbezogene Lebensqualität, das Gesundheitsverhalten und die gesundheitliche Versorgung. Die Eltern haben zudem an einem computerassistierten ärztlichen Interview zu Krankheiten, Impfungen und Arzneimittelgebrauch ihrer Kinder teilgenommen. Jugendliche ab 14 Jahren wurden selbst befragt. Im Rahmen der medizinischen Untersuchung wurden Körpermesswerte erhoben, der körperliche Reifestatus festgestellt, der Blutdruck gemessen, Sehtests und Hautuntersuchungen durchgeführt, sowie die motorischen Fähigkeiten und die körperliche Fitness der Heranwachsenden überprüft. Außerdem wurden Blut- und Urinproben genommen, um Laboranalysen durchführen zu können, die Hinweise auf die Nährstoffversorgung und latente Gesundheitsrisiken liefern. Um eine differenzierte, dem jeweiligen Entwicklungsstand der Kinder und Jugendlichen entsprechende Abstimmung der Untersuchungsinhalte und Erhebungsinstrumente zu ermöglichen, wurden 5 Altersgruppen unterschieden: Säuglings- und Kleinkindalter, Vorschulalter, Grundschulalter, Pubertät und Jugendalter. Die Eignung und Praktikabilität des Designs und der Methodik der KICS-Studie wurden in einem Pretest, der von März 2001 bis März 2002 stattfand, geprüft und bewertet. Neben diesem Kernsurvey, der sich an alle Studienteilnehmer richtete, umfasste das Erhebungsprogramm der KICS-Studie mehrere Zusatzmodule, die zu ausgewählten Themen vertiefende Betrachtungen an Unterstichproben erlauben und zum Teil in Kooperation mit anderen Institutionen durchgeführt wurden. Dazu zählten Module zur Erfassung psychischer Störungen und Einflussfaktoren der motorischen Entwicklung und körperlich-sportlichen Aktivität, des Einflusses von Umweltbelastungen, des Ernährungsverhaltens und der Jodversorgung. Den Bundesländern wurde die Möglichkeit eingeräumt, durch eine Aufstockung der Stichprobe und unter Nutzung der Methodik und Logistik von KICS mit relativ geringem zusätzlichem Aufwand repräsentative Daten auf Landesebene zu gewinnen. Diese Option, die sich auf alle im Rahmen des Kernsurveys durchgeführten Erhebungen erstreckte, wurde letztlich einzig von Schleswig-Holstein wahrgenommen.
KIKS-Studie, Messung des sozialen Status.
Zur Messung des sozialen Status wird in der KIKS-Studie ein mehrdimensionaler Index herangezogen, der bereits in früheren Gesundheitssurveys des Robert-Koch-Instituts verwendet wurde. Der Statusindex wird auf Basis von Angaben der Eltern zu ihrer Schulbildung und beruflichen Qualifikation, ihrer beruflichen Stellung und zu ihrem Haushaltsnettoeinkommen berechnet. Die drei Ausgangsvariablen wurden gemäß der Empfehlungen der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Epidemiologie erhoben. In der KIKS-Studie wurden die soziodemografischen Angaben von beiden Eltern erhoben, sodass der Statusindex als Merkmal des Haushaltes gebildet werden konnte. Dazu wurde der Index zunächst für Mutter und Vater separat berechnet und der höhere Wert dem Haushalt und somit auch dem untersuchten Kind bzw. Jugendlichen zugewiesen. Bei getrennt lebenden Eltern war ausschlaggebend, bei wem das Kind hauptsächlich lebt. Für die statistischen Analysen wurden die Studienteilnehmer je nach erreichtem Punktwert drei Statusgruppen zugeordnet: niedriger Sozialstatus, mittlerer Sozialstatus oder hoher Sozialstatus. Nach dem zugrunde gelegten Algorithmus gehören in Deutschland 28% der Kinder und Jugendlichen im Alter bis 17 Jahre der unteren, 45% der mittleren und 27% der hohen Statusgruppe an. Zu berücksichtigen ist dabei, dass es sich bei den so ermittelten Statusgruppen um statistische Konstrukte handelt, die erlauben, Aussagen über relativ benachteiligte im Vergleich zu relativ begünstigten Bevölkerungsgruppen zu treffen. Im Zusammenhang mit der unteren Statusgruppe sollte jedoch nicht von Unterschicht oder Armutsbevölkerung gesprochen werden. Ebenso wenig lässt sich von der Zugehörigkeit zur hohen Statusgruppe auf Privilegien der gesellschaftlichen Oberschicht oder auf Reichtum schließen. Statusspezifische Unterschiede im Gesundheitszustand und Gesundheitsverhalten von Kindern und Jugendlichen werden im Folgenden an Prävalenzen und Odds-Ratios festgemacht. Die Prävalenzen geben Auskunft über die Häufigkeit des Auftretens der betrachteten Gesundheitsoutcomes in den verschiedenen Statusgruppen. Die Odds-Ratios sind als Chancenverhältnisse zu interpretieren und geben an, um welchen Faktor die Chance des Auftretens eines Gesundheitsoutcomes in der niedrigen bzw. mittleren Statusgruppe im Vergleich zur hohen Statusgruppe erhöht ist. Ob die statusspezifischen Unterschiede statistisch bedeutsam sind, wird anhand der 95% Konfidenzintervalle der Prävalenzen bzw. Odds-Ratios beurteilt. Die Ergebnisse sind für die bis 17-jährige Wohnbevölkerung in Deutschland repräsentativ.
Allgemeiner Gesundheitszustand. Merke: Die subjektive Einschätzung des allgemeinen Gesundheitszustandes ist ein fester Bestandteil der meisten Gesundheitssurveys.
Das subjektive Gesundheitsurteil spiegelt nicht nur vorhandene Krankheiten und Beschwerden wider, sondern basiert auch auf gesundheitsbezogenen Einstellungen, Wahrnehmungen und Bewertungen. Zahlreiche Studien bescheinigen der subjektiven Einschätzung der Gesundheit eine hohe Vorhersagekraft für die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen und das Mortalitätsrisiko, und zwar auch bei Kontrolle für objektive Gesundheitsparameter. In der KIKS-Studie wurde die subjektive Einschätzung des allgemeinen Gesundheitszustandes von den Jugendlichen im Alter von 11 bis 17 Jahren erhoben. Außerdem wurden die Eltern um eine Einschätzung der Gesundheit ihrer Kinder gebeten. Da auch die Eltern von Kindern bis 10 Jahren befragt wurden, ist anhand der Elterndaten ein Vergleich zwischen der Situation im Kindes- und Jugendalter möglich. Bei der Frageformulierung wurde von einer Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation ausgegangen. In der Variante für die Elternbefragung lautete die Frage: Wie würden Sie den Gesundheitszustand Ihres Kindes im Allgemeinen beschreiben? Legt man die Elternangaben zugrunde, dann haben 39% der Kinder und Jugendlichen im Alter bis 17 Jahre einen sehr guten und weitere 54% einen guten allgemeinen Gesundheitszustand. Nur bei etwa 7% der Heranwachsenden wird die Gesundheit von den Eltern als mittelmäßig, schlecht oder sehr schlecht beschrieben. Der Gesundheitszustand von Kindern wird etwas besser beurteilt als der von Jugendlichen, aber auch unter den 14- bis 17-Jährigen liegt der Anteil derjenigen mit sehr guter Gesundheit noch bei 31% und derjenigen mit guter Gesundheit bei 60%, wobei sich kaum Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen zeigen. Eltern mit niedrigem Sozialstatus schätzen den allgemeinen Gesundheitszustand ihrer Kinder am häufigsten als nur mittelmäßig bis sehr schlecht ein. Dies lässt sich sowohl für das Kindes- als auch das Jugendalter sowie gleichermaßen für Jungen wie Mädchen feststellen. Zum Teil sind auch Unterschiede zur mittleren Statusgruppe festzustellen. So bewerten Eltern von 3- bis 10-jährigen Jungen, die der hohen Statusgruppe zuzurechnen sind, den allgemeinen Gesundheitszustand ihres Kindes seltener als mittelmäßig bis sehr schlecht im Vergleich zu Eltern aus der mittleren Statusgruppe. Bei gleichaltrigen Mädchen unterscheidet sich die Beurteilung der Eltern aus der niedrigen Statusgruppe signifikant von der der Eltern aus der mittleren Statusgruppe.
Körperliche Erkrankungen.
Die Erhebung verlässlicher Informationen zur Verbreitung körperlicher Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen war ein Schwerpunkt der KICS-Studie. Dabei wurden sowohl akute als auch chronische Erkrankungen berücksichtigt.
Merke: Akute Erkrankungen sind im Kindes- und Jugendalter häufig, nehmen aber zumeist einen gutartigen Verlauf ohne nachhaltige Folgen. Chronische Krankheiten treten bei Kindern und Jugendlichen weitaus seltener auf als bei Erwachsenen. Für die Betroffenen haben sie aber oftmals erhebliche Auswirkungen auf die Lebensqualität und die Entwicklungsmöglichkeiten sowie die Gesundheitschancen im späteren Leben.
Angaben zu akuten und chronischen Erkrankungen wurden in der KICS-Studie im Rahmen der Befragung der Jugendlichen im Alter von 11 bis 17 Jahren, der Elternbefragung und im ärztlichen Interview erhoben. Dabei sollte angegeben werden, ob die betreffenden Krankheiten jemals aufgetreten sind, ob dies auch in den letzten 12 Monaten der Fall war und eventuell wie häufig die Kinder bzw. Jugendlichen mit diesen zu tun hatten. Außerdem wurde im ärztlichen Interview danach gefragt, ob die Krankheit von einem Arzt festgestellt wurde. Erhoben wurden Informationen zu insgesamt 27 Krankheiten, darunter auch typische Kinderkrankheiten wie Keuchhusten, Windpocken und Masern. Am häufigsten sind Kinder und Jugendliche von akuten Atemwegsinfektionen betroffen. Fast 90% der Heranwachsenden hatten innerhalb der letzten 12 Monate eine Erkältung oder einen grippalen Infekt. Eine Bronchitis kam bei 20% und eine Mandelentzündung bei 19% vor. Neben Atemwegsinfektionen wurden mit einer 12-Monats-Prävalenz von 47 Magen-Darm-Infekte sehr häufig als akuter Erkrankungsgrund genannt. Weiterhin waren 13% der Kinder und Jugendlichen von einer Herpesinfektion, 8% von einer Bindehautentzündung und 5% durch eine Harnwegsinfektion betroffen. Von den infektiösen Kinderkrankheiten haben Windpocken und Scharlach mit einer Lebenszeitprävalenz von 71% bzw. 24% die stärkste Verbreitung. Keuchhusten, Masern, Mumps und Röteln kamen bei weniger als 10% schon einmal vor. Unter den chronischen Krankheiten haben obstruktive Bronchitis und Neurodermitis mit einer Lebenszeitprävalenz von jeweils 13% sowie Heuschnupfen mit 11% die größte Bedeutung.
Merke: Für die meisten akuten Erkrankungen lässt sich kein Zusammenhang zum sozialen Status feststellen.
Ausnahmen sind Erkältungen, Bindehautentzündungen, Windpocken und Scharlach, die etwas häufiger bei Kindern und Jugendlichen aus der hohen Statusgruppe vorkommen, sowie Angina und Masern, von denen die Heranwachsenden mit niedrigem Sozialstatus vermehrt betroffen sind. Auch in der Verbreitung chronischer Krankheiten zeigen sich nur geringe Statusunterschiede. Die Ausnahme stellt hier Neurodermitis dar, die bei 17% der Kinder und Jugendlichen aus Familien mit hohem Sozialstatus vorkommt, im Vergleich zu 11% derjenigen aus Familien mit niedrigem Sozialstatus. Die Heranwachsenden aus der hohen Statusgruppe sind außerdem von Skoliose stärker betroffen.
Verletzungen durch Unfälle.
Unfälle und daraus resultierende Verletzungen stellen im Kindes- und Jugendalter den häufigsten Grund für eine Krankenhauseinweisung und die mit Abstand bedeutendste Todesursache dar. Nach Einschätzungen von Experten sind die meisten Unfälle vermeidbar, weshalb eine Stärkung der Unfallprävention, zum Beispiel im Rahmen des Krankheitsfrüherkennungsprogramms für Kinder oder der aufsuchenden Hebammenhilfe, angeregt wird. Die KICS-Studie ermöglicht eine umfassende Beschreibung des Unfallgeschehens bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland, wobei der Schwerpunkt der Erhebung auf Unfallverletzungen lag, die in den letzten 12 Monaten vorkamen und ärztlich behandelt werden mussten. Gefragt wurde in diesem Zusammenhang auch nach dem Unfallort, den Unfallursachen, den Verletzungsfolgen und der Art der in Anspruch genommenen Versorgungsleistungen. Darüber hinaus wurden Informationen zu Schutzmaßnahmen wie dem Tragen eines Helms oder von Protektoren beim Fahrradfahren oder Inlineskaten erhoben. Insgesamt hatten 15% der Kinder und Jugendlichen im Alter von 1 bis 17 Jahren mindestens eine behandlungsbedürftige Unfallverletzung. Bei den Jungen nahm die Unfallhäufigkeit vom Kindes- zum Jugendalter zu. Bei den Mädchen, die seltener betroffen waren als Jungen, zeigte sich kein altersabhängiger Anstieg. Bezüglich der Unfallorte dominierten Sport- und Freizeitunfälle, gefolgt von Unfällen in Betreuungs- und Bildungseinrichtungen, häuslichen Unfällen sowie Verkehrsunfällen. Allerdings gibt es diesbezüglich erhebliche Altersunterschiede. So ereignen sich bei Kleinkindern 60% der Unfälle in der elterlichen Wohnung bzw. der nahen Wohnumgebung, also zum Beispiel im Garten oder Hof. Die häufigsten Unfallfolgen sind Prellungen, Verrenkungen und Zerrungen sowie offene Wunden. Knochenbrüche und Gehirnerschütterungen machen einen kleineren Anteil am Unfallgeschehen aus, sind aber hinsichtlich der Prävalenzen und der Ernsthaftigkeit der Verletzung nichtsdestotrotz zu beachten. Mehr als die Hälfte der Jungen und Mädchen trägt beim Fahrradfahren und Inlineskaten einen Helm. Der Anteil der Heranwachsenden, die sich beim Inlineskaten mit Protektoren schützen, ist mit über 70% noch höher.
Merke: Betrachtet man die Häufigkeit von Unfallverletzungen insgesamt, ist kein Zusammenhang zum sozialen Status festzustellen.
Bei differenzierter Betrachtung der Unfallarten zeigt sich, dass Kinder aus Familien mit niedrigem Sozialstatus häufiger auf öffentlichen Verkehrswegen verunfallen, während sie von Unfallverletzungen im Sport- und Freizeitbereich seltener betroffen sind.
Merke: Statusspezifische Unterschiede zeigen sich darüber hinaus bei den ergriffenen Maßnahmen zum Schutz vor Unfällen.
Kinder und Jugendliche aus Familien mit hohem Sozialstatus tragen zu 63% beim Fahrradfahren einen Helm, im Vergleich zu 46% der Gleichaltrigen aus der niedrigen Statusgruppe. Hinsichtlich der Verwendung von Protektoren beim Inlineskaten finden die statusspezifischen Unterschiede mit 83% gegenüber 61% einen ebenso deutlichen Ausdruck.
Psychische Auffälligkeiten.
Zu den Bereichen der gesundheitlichen Situation von Kindern und Jugendlichen, bei denen bislang erhebliche Daten- und Informationsdefizite bestanden, gehören psychische Auffälligkeiten.
Merke: Psychische Auffälligkeiten gehen oftmals mit Beeinträchtigungen der Alltagsgestaltung und sozialen Kontakte einher und können die Entwicklungschancen der Heranwachsenden, zum Beispiel in Bezug auf die schulische und berufliche Ausbildung, einschränken.
In der KICS-Studie wurden zur Erfassung psychischer Auffälligkeiten der Strength and Difficulties Questionnaire eingesetzt, ein Screening-Instrument, das unter anderem Hinweise auf emotionale Probleme, Verhaltensprobleme, Aufmerksamkeitsstörung, Hyperaktivität und Probleme im Umgang mit Gleichaltrigen liefert. Aus den Informationen zu diesen 4 Problembereichen wurde ein Gesamtproblemwert errechnet, der als Grundlage zur Einstufung eines Kindes bzw. Jugendlichen als psychisch auffällig diente. Legt man den Gesamtproblemwert zugrunde, dann sind 7% der Kinder und Jugendlichen im Alter von 3 bis 17 Jahren als psychisch auffällig zu bezeichnen. Jungen sind mit 9% stärker betroffen als Mädchen mit 5%, was vor allem auf Unterschiede bei Verhaltensproblemen, Hyperaktivität und Problemen mit Gleichaltrigen zurückzuführen ist. Im Altersgang verlieren Hyperaktivitätsprobleme etwas an Bedeutung, während Probleme mit Gleichaltrigen zunehmen. Bei Mädchen treten außerdem emotionale Probleme im Laufe der Adoleszenz vermehrt auf. Im Alter von 3 bis 10 Jahren sind Jungen und Mädchen aus der niedrigsten Statusgruppe deutlich häufiger von psychischen Auffälligkeiten betroffen als die Gleichaltrigen aus der hohen Statusgruppe. Auch gegenüber der mittleren Statusgruppe bestehen signifikante Unterschiede, sodass von einem Statusgradienten gesprochen werden kann. Je höher der soziale Status, desto seltener kommen psychische Auffälligkeiten vor. In der Altersgruppe der 11- bis 17-Jährigen fallen die Unterschiede etwas geringer aus. Zumindest bei Jungen lässt sich aber ein signifikant häufigeres Vorkommen von psychischen Auffälligkeiten in der niedrigen im Vergleich zur hohen Statusgruppe feststellen. Eine nach Problembereichen differenzierte Betrachtung zeigt, dass die sozialen Unterschiede bei Hyperaktivität am stärksten ausgeprägt sind. Zur Feststellung einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung kann in der KICS-Studie außerdem auf Angaben der Eltern zu einer bei ihrem Kind von einem Arzt oder Psychologen gestellten Diagnose zurückgegriffen werden. Demzufolge ist bei 5% der Kinder und Jugendlichen im Alter von 3 bis 17 Jahren jemals ADHS diagnostiziert worden. Auf Jungen trifft dies mit 8% etwa 4-mal häufiger zu als auf Mädchen mit 2%. Sowohl bei Jungen als auch bei Mädchen nimmt die Verbreitung von ADHS vom Kindes- zum Jugendalter zu. Im Alter von 3 bis 10 Jahren weisen Jungen aus Familien mit niedrigem Sozialstatus mit 8% gegenüber 4% häufiger ADHS auf als Jungen aus der hohen Statusgruppe. Bei 3- bis 10-jährigen Mädchen betragen die Prävalenzen 2% in der niedrigen und 0,5% in der hohen Statusgruppe. Auch bei Jugendlichen im Alter von 11 bis 17 Jahren zeigen sich deutliche statusspezifische Unterschiede zu Ungunsten der Heranwachsenden aus Familien mit niedrigem sozialen Status.
Essstörungen.
Zu den psychischen Auffälligkeiten, denen seit einiger Zeit verstärktes öffentliches Interesse entgegengebracht werden, gehören auch Essstörungen. Ein Grund hierfür dürften die nachhaltigen Auswirkungen auf die gesundheitliche wie soziale Entwicklung der Betroffenen sein. In der KICS-Studie wurde ein Screening-Instrument eingesetzt, das anhand von 5 Items Anhaltspunkte für ein essgestörtes Verhalten bei 11- bis 17-jährigen Jugendlichen identifiziert. Gefragt wurde unter anderem danach, ob sich die Jugendlichen übergeben, wenn sie sich unangenehm fühlen, ob sie sich Sorgen machen, weil sie manchmal mit dem Essen nicht aufhören können, oder ob sie sich zu dick fühlen, obwohl andere sie zu dünn finden. Wenn 2 der 5 Fragen bejaht wurden, gilt dies als Hinweis auf eine mögliche Essstörung, insbesondere im Hinblick auf Anorexia oder Bulimia nervosa. Von den 11- bis 17-Jährigen ergaben sich bei 22% Hinweise auf NS-gestörtes Verhalten. Mädchen sind mit 29% häufiger betroffen als Jungen mit 15%. Im Laufe der Adoleszenz nimmt die Prävalenz bei Mädchen zu, während sie bei Jungen abnimmt, sodass sich die geschlechtsspezifischen Unterschiede ausweiten. Variationen mit dem sozialen Status sind bei beiden Geschlechtern zu beobachten. Während sich bei 20% der Jungen aus der niedrigen Statusgruppe Hinweise auf ein essgestörtes Verhalten fanden, traf dies lediglich auf 9% der Jungen aus der hohen Statusgruppe zu. Bei Mädchen fielen die Unterschiede zwischen den Statusgruppen mit 36% gegenüber 23% geringer aus, sie waren aber ebenfalls statistisch signifikant.
Gewalterfahrungen. Merke: Gewalterfahrungen gehören zu den schwerwiegendsten Risikofaktoren der gesundheitlichen Entwicklung im Kindes- und Jugendalter, und zwar sowohl im Hinblick auf die körperliche als auch auf die psychische Gesundheit. Zu unterscheiden ist dabei zwischen Täter- und Opfererfahrungen, wenngleich nicht wenige Täter auch Opfer von Gewalthandlungen sind und umgekehrt.
Bei Jugendlichen, die Opfer von Gewalt geworden sind, werden neben den unmittelbar erlittenen Verletzungen vermehrt psychosomatische Beschwerden sowie Verhaltensauffälligkeiten festgestellt. Die Anwendung von Gewalt geht oftmals mit Beziehungsstörungen, Suchtproblemen und Straffälligkeit einher. In der KICS-Studie wurden Gewalterfahrungen mit Bezug auf die vorausgegangenen 12 Monate erhoben. Die Jugendlichen sollten angeben, ob und wie häufig sie Opfer von Gewalt geworden sind bzw. selbst Gewalt gegen andere angewendet haben. Außerdem wurden Einstellungen zur Gewalt erfasst, um Aussagen über die Bereitschaft der Jugendlichen zur Anwendung von Gewalt treffen zu können. Nach den KICS-Daten sind 10% der 11- bis 17-jährigen Jugendlichen in den letzten 12 Monaten mindestens einmal Opfer einer Gewalthandlung geworden. Auf Jungen traf dies mit 13% häufiger zu als auf Mädchen, die zu 8% betroffen waren. Dass sie selbst Gewalt gegen andere angewendet haben, gilt für 21% der Jugendlichen, wobei sich mit 27% zu 14% erneut deutlich Unterschiede zu Ungunsten von Jungen im Vergleich zu Mädchen zeigen. Jungen und Mädchen aus Familien mit niedrigem sozialem Status machen deutlich häufiger Gewalterfahrungen als die Gleichaltrigen aus sozial besser gestellten Familien. Während ein Drittel der Jungen aus der niedrigen Statusgruppe in den letzten 12 Monaten mindestens einmal Gewalt gegen andere angewendet hat, trifft dies auf ein Viertel der Jungen aus der mittleren und ein Fünftel der Jungen aus der hohen Statusgruppe zu. Auch Mädchen aus der niedrigen Statusgruppe fallen vermehrt als Täter auf. Die Jugendlichen aus der niedrigen Statusgruppe üben allerdings nicht nur häufig Gewalt aus, sie sind auch verstärkt Opfer von Gewalthandlungen. Dies gilt sowohl für Jungen als auch für Mädchen.
Adipositas.
Adipositas als starke Ausprägungsform von Übergewicht wird als wichtiger Risikofaktor der gesundheitlichen Entwicklung im Kindes- und Jugendalter angesehen, mit erheblichen Konsequenzen für die Gesundheitschancen im späteren Leben. Die bisherigen Schätzungen zur Verbreitung von Übergewicht und Adipositas in der heranwachsenden Bevölkerung basierten allesamt nicht auf bundesweit repräsentativen Daten. Somit lieferte die KICS-Studie auch in dieser Hinsicht neue Erkenntnisse, zumal Körpergewicht und Körpergröße gemessen wurden und nicht, wie in vielen anderen Untersuchungen, auf Selbstangaben der Studienteilnehmer zurückgegriffen werden musste. Entsprechend einer Empfehlung der Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kindes- und Jugendalter wurden Kinder und Jugendliche als übergewichtig eingestuft, wenn ihr Body-Mass-Index höher lag als bei 90% der Gleichaltrigen. Überstieg der Wert das 97. Perzentil, wurde von Adipositas ausgegangen. Als Bezugsgröße dienten dabei Referenzwerte, die auf der Basis von Studien aus den Jahren 1985 bis 1999 ermittelt wurden. Nach den KICS-Daten sind 15% der Kinder und Jugendlichen im Alter von 3 bis 17 Jahren übergewichtig. Etwa 2/5 davon, also rund 6% der Heranwachsenden, sind adipös. Jugendliche im Alter von 11 bis 17 Jahren sind mit 18% häufiger übergewichtig als Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren mit 12%. Zwischen Jungen und Mädchen sind in dieser Hinsicht kaum Unterschiede zu beobachten. Mit Bezug auf den Zeitraum, in dem die Referenzwerte erhoben wurden, lässt sich feststellen, dass der Anteil der übergewichtigen Kinder und Jugendlichen um 50% zugenommen hat, während sich der Anteil der adipösen Heranwachsenden sogar verdoppelt hat.
Merke: Kinder und Jugendliche aus Familien mit niedrigem Sozialstatus sind deutlich häufiger adipös als die Gleichaltrigen aus den höheren Statusgruppen.
Am stärksten zum Ausdruck kommt dies bei den 11- bis 17-jährigen Mädchen. Bei Mädchen im Alter von 3 bis 10 Jahren fallen die Unterschiede aber nur geringfügig schwächer aus. Auch bezüglich Jungen ist festzustellen, dass Adipositas in der niedrigen Statusgruppe deutlich häufiger vorkommt als in den sozial besser gestellten Gruppen. Darüber hinaus fällt beim Mädchen auf, dass die Prävalenz der Adipositas auch in der mittleren Statusgruppe deutlich über dem Vergleichswert in der hohen Statusgruppe liegt.
Ernährung.
Eine Ursache für die Entstehung von Übergewicht und Adipositas ist eine fehlerhafte Ernährung. Die Bedeutung der Ernährungsweise für die gesundheitliche Situation im Kindes- und Jugendalter geht aber weit darüber hinaus und ist nicht nur im Zusammenhang mit organischen und körperlichen, sondern auch der psychischen und kognitiven Entwicklung zu sehen. Neben der über die Nahrungsaufnahme erfolgenden Versorgung mit Nährstoffen sind dabei ernährungs- und gesundheitsbezogene Einstellungen relevant. Bereits in jungen Jahren bilden sich Präferenzen für bestimmte Ernährungsroutinen und Lebensmittel heraus, die das Ernährungsverhalten nachhaltig prägen. Das Ernährungsverhalten von Kindern und Jugendlichen wurde im KICKS Kernsurvey mit einem neu entwickelten Verzehrshäufigkeitsfragebogen erhoben. Dieser Fragebogen beinhaltete Items, die sich auf die durchschnittliche Verzehrshäufigkeit und Portionsgröße von 54 Lebensmitteln und Getränken beziehen. Beim Ausfüllen des Fragebogens, der sich an die Eltern der Kinder im Alter bis 10 Jahre und an die Jugendlichen im Alter von 11 bis 17 Jahren richtete, sollte an die Verzehrsgewohnheiten in den letzten Wochen vor der Befragung gedacht werden. Aufschluss über die Nährstoffversorgung und Energiebilanz erteilt die an den Kernsurvey angeschlossene Eskimo-Studie. Dazu wurde unter anderem ein 3-Tages-Verzehrprotokoll eingesetzt, mit dem unter Berücksichtigung von Mengenangaben und Zeitpunkten genau festgehalten wurde, was die Kinder gegessen haben. Dass die Ernährung vieler Kinder und Jugendlicher nicht optimal ist, lässt sich anhand der KICKS-Daten, zum Beispiel für den Verzehr von Obst und Gemüse, Brot und Getreide, Milch und Milchprodukte sowie Süßigkeiten verdeutlichen. Frisches Obst wird nur von etwa der Hälfte der Kinder und Jugendlichen im Alter von 3 bis 17 Jahren täglich gegessen. Auch Gemüse und Salat sind zu selten Bestandteil der Mahlzeiten. Für den Verzehr von Getreideprodukten lässt sich feststellen, dass die empfohlenen Portionsmengen nur von etwa einem Viertel der Heranwachsenden erreicht werden. Zu einer ähnlichen Einschätzung gelangt man hinsichtlich des Verzehrs von Milch und Milchprodukten. Bezüglich Süßigkeiten und Süßgetränken lässt sich hingegen beobachten, dass viele Kinder und Jugendliche die maximal empfohlenen Verzehrsmengen zum Teil deutlich überschreiten.
Merke: Kinder und Jugendliche aus der niedrigen Statusgruppe zeigen häufiger ein ungünstiges Ernährungsverhalten als die Gleichaltrigen aus den sozial besser gestellten Bevölkerungsgruppen.
Beispielsweise essen 59% der 3- bis 17-jährigen Jungen und 51% der gleichaltrigen Mädchen aus Familien mit niedrigem Sozialstatus nicht täglich frisches Obst, während es in der hohen Statusgruppe 44% der Jungen und 36% der Mädchen sind. Auch frisches Gemüse, Salat und Rohkost sowie Vollkornprodukte werden von ihnen seltener verzehrt. Weißbrot, Fleisch, Wurstwaren, Fastfoodprodukte sowie fast alle zuckerreichen Lebensmittel und Getränke werden hingegen von Kindern und Jugendlichen aus Familien mit niedrigem sozialem Status häufiger konsumiert. Diese Tendenzen sind sowohl für Mädchen als auch für Jungen zu beobachten und sind weitgehend altersunabhängig.
Körperliche Aktivität.
Wie für eine ausgewogene und hochwertige Ernährung, so gilt auch für regelmäßige körperliche Aktivität, dass sie eine wichtige Voraussetzung für ein gesundes Aufwachsen im Kindes- und Jugendalter ist. Positive Effekte lassen sich unter anderem auf das Herz-Kreislauf-System, die Atmung, den Stoffwechsel, die motorische Entwicklung und nicht zuletzt auf das allgemeine Wohlbefinden nachweisen. Für Kinder und Jugendliche verbinden sich mit körperlicher und sportlicher Aktivität zudem positive Erfahrungen und Erlebnisse, was auch im Hinblick auf den Kontakt und Austausch mit Gleichaltrigen sowie die Herausbildung von sozialen Kompetenzen von Bedeutung ist. Die körperlich-sportliche Aktivität wurde in der KICS-Studie mit altersspezifisch abgestimmten Instrumenten erhoben. Im Fall von Kindern zwischen 3 und 10 Jahren sollten die Eltern angeben, wie häufig diese Sport im oder außerhalb eines Vereins machen. Jugendliche im Alter von 11 bis 17 Jahren wurden gefragt, wie häufig sie in ihrer Freizeit körperlich so aktiv sind, dass sie richtig ins Schwitzen oder außer Atem kommen.
Merke: Die KICS-Ergebnisse verdeutlichen, dass ein Großteil der Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren sportlich aktiv ist. 3/4 der Jungen und Mädchen treiben mindestens einmal in der Woche Sport, im oder außerhalb eines Vereins. Mehr als 1/3 sogar 3-mal oder häufiger in der Woche. Im Umkehrschluss bedeutet dies allerdings, dass etwa jedes 4. Kind nicht regelmäßig Sport macht.
Auch die Ergebnisse zur körperlich-sportlichen Aktivität von Jugendlichen spiegeln auf den ersten Blick ein positives Bild wider. 90% der Jungen und fast 80% der Mädchen im Alter von 11 bis 17 Jahren gaben an, sich mindestens einmal in der Woche körperlich oder sportlich zu betätigen. 2/3 der Jungen und etwas weniger als die Hälfte der Mädchen sind 3-mal oder häufiger pro Woche aktiv. Dem eigentlich gewünschten Niveau fast täglicher Aktivität werden aber nur 28% der Jungen und 17% der Mädchen gerecht. Im Laufe der Adoleszenz nimmt die körperlich-sportliche Aktivität weiter ab. Im Alter von 17 Jahren sind nur noch 18% der Jungen und 11% der Mädchen fast jeden Tag aktiv. Der Anteil derjenigen, die sich weniger als einmal in der Woche körperlich-sportlich betätigen, steigt hingegen auf 18% bei den Jungen und 36% bei den Mädchen. In Bezug auf die sportliche Aktivität im Kindesalter zeigen sich deutliche Unterschiede nach dem sozialen Status. In der unteren Statusgruppe beläuft sich der Anteil der Jungen und Mädchen, die seltener als einmal in der Woche Sport treiben, auf mehr als 1/3. In der hohen Statusgruppe trifft dies hingegen nur auf 1/7 der Jungen und 1/8 der Mädchen zu. Zurückzuführen sind diese Unterschiede vor allem auf die Sportausübung im Verein. Zwar zeigen sich auch Unterschiede beim Sport, der außerhalb von Vereinen betrieben wird, diese fallen aber deutlich geringer aus. Bei den 11- bis 17-jährigen Jungen sind keine statusspezifischen Unterschiede in der körperlich-sportlichen Aktivität zu beobachten. Mit 10% ist der Anteil der Jungen, die weniger als einmal in der Woche aktiv sind, in der niedrigen Statusgruppe ähnlich hoch wie in den sozial besser gestellten Gruppen. Bei Mädchen dieses Alters kommt hingegen ein Statusgefälle zum Ausdruck. Mädchen aus Familien mit niedrigem Status sind zu 28% seltener als einmal pro Woche körperlich-sportlich aktiv. Von den Mädchen aus der hohen Statusgruppe trifft dies dagegen nur auf 16% zu.
Tabak, Alkohol und Drogenkonsum.
Im Jugendalter stellt der Tabak, Alkohol und Drogenkonsum ein zentrales Handlungsfeld der Prävention und Gesundheitsförderung dar. Der Gebrauch dieser psychoaktiven Substanzen erhöht das Risiko vieler Erkrankungen, die im mittleren und höheren Erwachsenenalter das Krankheits- und Todesursachenspektrum dominieren. Neben zum Beispiel Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen trifft dies auch auf psychische Erkrankungen und Störungen zu. Der frühe Einstieg in den Konsum zieht besondere Probleme nach sich, weil die organische Vulnerabilität während des Wachstums erhöht ist und die Gefahr einer Abhängigkeit von den Substanzen steigt. Der Tabak-, Alkohol- und Drogenkonsum war Bestandteil der Befragung der 11- bis 17-jährigen Jugendlichen. Bezüglich des Tabakkonsums interessierte sowohl der aktuelle Rauchstatus als auch die Intensität des Rauchens, das Einstiegsalter und das Rauchverhalten von Freunden und Eltern. Bei der Erhebung des Alkoholkonsums galt das Interesse vor allem der Häufigkeit bzw. Regelmäßigkeit des Konsums und der Art der Getränke. Die Erfassung des Drogenkonsums schloss sowohl illegale als auch legale Substanzen ein und legte den Schwerpunkt auf den Konsum in den letzten 12 Monaten. Nach den KICS-Daten rauchen 20% der 11- bis 17-jährigen Jungen und 21% der gleichaltrigen Mädchen. Alkohol haben 65% der Jungen und 64% der Mädchen dieses Alters schon einmal getrunken. Als regelmäßige Alkoholkonsumenten können, geht man von denjenigen aus, die mindestens einmal pro Woche Alkohol trinken, 39% der Jungen und 22% der Mädchen bezeichnet werden. Haschisch oder Marihuana wurden in den letzten 12 Monaten von 9% der 11- bis 17-jährigen Jungen und 6% der gleichaltrigen Mädchen mindestens einmal konsumiert. Die 12-Monats-Prävalenzen anderer Substanzen, zum Beispiel Ecstasy oder Amphetamine, liegen unter 1%. Für den Tabak-, Alkohol- und Drogenkonsum gilt gleichermaßen, dass die Prävalenzen mit ansteigendem Alter zunehmen und im 13. und 14. Lebensjahr für den Einstieg in den Konsum entscheidende Bedeutung zukommt.
Merke, ein bedeutsamer Einfluss des sozialen Status lässt sich nur für den Tabakkonsum feststellen.
Während 23% der 11- bis 17-jährigen Jungen aus Familien mit niedrigem Sozialstatus rauchen, sind es in der hohen Statusgruppe 16%. Bei Mädchen betragen die Vergleichswerte 25% gegenüber 15%. Bezüglich des Alkohol- und Drogenkonsums sind keine bedeutsamen Unterschiede zwischen den Statusgruppen zu beobachten. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass riskante Konsummuster wie das Binge-Drinking, die bisherigen Erkenntnisse zufolge, häufiger in den statusniedrigen Gruppen anzutreffen sind, in der KIKS-Studie nicht untersucht werden konnten. Weiterführende Analysen sprechen dafür, dass der Schulbildung der Jugendlichen und dem Vorbild von Freunden und Eltern für den Substanzkonsum größere Bedeutung zukommt als dem sozialen Status der Familie.
Passivrauchbelastung.
Bezüglich des Tabakkonsums sind nicht nur die Gesundheitsrisiken für die Raucher, sondern auch für die mitrauchenden Nichtraucher zu beachten. Prinzipiell führt Passivrauchen zu ähnlichen Gesundheitsschäden wie aktives Rauchen. Bei Kindern, die Tabakrauch ausgesetzt sind, besteht ein erhöhtes Risiko für den plötzlichen Kindstod, akute und chronische Mittelohrentzündungen, Infektionen der unteren Atemwege und Asthma bronchiale. Darüber hinaus ist das Rauchen der Mutter während der Schwangerschaft zu beachten, da dieses beim ungeborenen Kind zu irreversiblen organischen Schädigungen führen kann und nachweislich das Krankheitsrisiko bis ins Erwachsenenalter erhöht. Wie die Daten der KIKS-Studie belegen, sind 30% der Kinder und Jugendlichen bis 17 Jahren zumindest gelegentlich in der Wohnung, in der sie leben, mit Tabakrauch konfrontiert. Rund 17% der Heranwachsenden sind einmal pro Woche oder noch häufiger einer Passivrauchbelastung in der Wohnung ausgesetzt. Dabei zeigen sich deutlich Unterschiede nach dem Alter der Kinder. Bei den 0- bis 2-Jährigen beträgt die Prävalenz 9%, bei den 3- bis 10-Jährigen 14% und bei den 11- bis 17-Jährigen sogar 24%.
Merke, deutliche Statusunterschiede zeichnen sich in der Verbreitung der Passivrauchbelastung ab. Bereits bei Säuglingen und Kleinkindern ist bei jeder 6. Familie mit niedrigem Sozialstatus von einer Passivrauchbelastung auszugehen. Von den Familien mit hohem Sozialstatus trifft dies hingegen nur auf einen sehr geringen Anteil zu.
Mit zunehmendem Alter der Kinder nimmt die Passivrauchbelastung in allen Statusgruppen zu, wobei sich an dem Umstand einer deutlich höheren Exposition in der niedrigen im Vergleich zur mittleren und insbesondere der höheren Statusgruppe nichts ändert. Darüber hinaus verweisen die KIKS-Daten darauf, dass der Anteil der Mütter, die während der Schwangerschaft rauchen, in der unteren Statusgruppe mit 31% etwa doppelt so hoch ist wie in der mittleren Statusgruppe mit 16% und fast viermal so hoch wie in der hohen Statusgruppe mit 8%. Auch während der Stillzeit rauchen Mütter mit niedrigem Sozialstatus deutlich häufiger als Mütter mit mittlerem und hohem Sozialstatus.
Mundgesundheitsverhalten.
Die Mund- und Zahngesundheit stellt einen eigenständig zu betrachtenden Aspekt der Gesundheit im Kindes- und Jugendalter dar. Beeinträchtigungen können mit Schmerzen verbunden sein, das Kauvermögen vermindern, Zahn- und Kiefervorstellungen hervorrufen sowie die Sprechweise beeinflussen. Regelmäßiges Zähneputzen und eine sorgfältige Mundhygiene stellen den sichersten Schutz vor Karies, Parodontose und anderen zahnmedizinischen Problemen dar. Daneben kommt der zahnärztlichen Vorsorge und Prophylaxe große Bedeutung zu. In KIKS wurden keine zahnärztlichen Untersuchungen durchgeführt, auch aufgrund der zeitlichen Nähe zur 4. deutschen Mundgesundheitsstudie, die bundesweit repräsentative Daten zur Mund- und Zahngesundheit von Kindern und Erwachsenen verfügbar machte. Erhoben wurden allerdings Informationen zum Mundgesundheitsverhalten, unter anderem zur Häufigkeit des Zähneputzens und zur Inanspruchnahme der zahnärztlichen Kontrolluntersuchungen. Nach den aktuellen Empfehlungen zur Mundhygiene sollten Kinder ab 3 Jahren mindestens 2-mal täglich die Zähne mit einer fluoridhaltigen Zahnpasta putzen. Wie die KIKS-Daten belegen, trifft dies auf 75% der Kinder und Jugendlichen zu. Das verbleibende Viertel weist jedoch eine unzureichende Mundhygiene auf. Mit zunehmendem Alter steigt dieser Anteil an, und zwar insbesondere bei Jungen. Von den 14- bis 17-jährigen Jungen putzen 35% ihre Zähne seltener als 2-mal am Tag. Dass sie mindestens 1-mal im Jahr die zahnärztlichen Kontrolluntersuchungen in Anspruch nehmen, gilt für 92% der Kinder und Jugendlichen im Alter von 3 bis 17 Jahren. Allerdings zeigen sich diesbezüglich deutliche Altersunterschiede. Der Anteil derer, die weniger als einmal pro Jahr an den Kontrolluntersuchungen teilnehmen, ist bei den 3- bis 6-Jährigen mit 16% am höchsten und bei den 7- bis 13-Jährigen mit etwa 4% am geringsten. Bei Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren beträgt dieser 6%.
Merke, der soziale Status hat einen erheblichen Einfluss auf das Mundgesundheitsverhalten. Der Anteil der 3- bis 17-jährigen Kinder und Jugendlichen, die weniger als zweimal am Tag die Zähne putzen, liegt in der niedrigen Statusgruppe mit 36% deutlich über dem entsprechenden Anteil in der mittleren und hohen Statusgruppe mit 25% bzw. 17%.
Dass sie weniger als einmal pro Jahr die zahnärztliche Kontrolluntersuchung in Anspruch nehmen, trifft auf 13% Kinder und Jugendlichen aus Familien mit niedrigem Sozialstatus zu, im Vergleich zu jeweils 6% der Gleichaltrigen aus Familien mit mittlerem bzw. hohem Sozialstatus.
Stillen. Merke, das Stillen hat einen positiven Einfluss auf die Entwicklung des Säuglings und schützt vor zahlreichen Krankheiten, darunter Infektionskrankheiten, Allergien und Stoffwechselstörungen. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, mindestens 6 Monate ausschließlich zu stillen, das heißt ohne zusätzliche Gabe von Flaschennahrung, Säuglingsanfangsnahrung und Beikost.
In der KICS-Studie wurde deshalb nicht nur danach gefragt, ob die Kinder gestillt wurden und bis zu welchem Monat dies der Fall war, sondern auch, wie lange sie ausschließlich gestillt wurden. Von den Kindern und Jugendlichen, die zwischen 1986 und 2005 geboren sind, wurden 77% gestillt. Der Anteil der Kinder, die gemäß der Empfehlung der WHO über einen Zeitraum von 6 Monaten voll gestillt wurden, lag allerdings nur bei 23%. Auch bezüglich des Stillverhaltens zeigen sich deutliche Unterschiede nach dem sozialen Status. Dass sie gestillt haben, wenn auch nur kurzfristig, gaben 67% der Mütter mit niedrigem Sozialstatus an, während es in der mittleren und hohen Statusgruppe 80% bzw. 91% waren. Über einen Zeitraum von 6 Monaten voll gestillt wurden 15% der Kinder aus der niedrigen Statusgruppe im Vergleich zu 21% der Kinder aus der mittleren und 36% der Kinder aus der hohen Statusgruppe.
Schutzimpfungen.
Bei der Vermeidung von Krankheiten kommt Schutzimpfungen aufgrund ihrer Effektivität und der günstigen Risiko-Nutzen-Abwägung ein hoher Stellenwert zu. Notwendig für einen umfassenden und anhaltenden Schutz sind ein ausreichender Impfstatus des Einzelnen sowie genügend hohe Impfquoten in der Gesamtbevölkerung. Empfehlungen für die Durchführungen von Impfungen werden jährlich von der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut herausgegeben. Aussagen über die Teilnahme an Impfungen und dem Impfstatus von Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 2 und 17 Jahren wurden in KICS auf der Basis der Impfausweise getroffen, die bei der Untersuchung mitgebracht werden sollten. Im Durchschnitt liegen die Quoten der vollständigen Grundimmunisierung gegen Tetanus, Diphtherie und Polio sowie der ersten Impfungen gegen Masern, Mumps und Röteln über 90%. Impflücken zeigen sich bei den empfohlenen zweiten Masern-, Mumps- und Röteln-Impfungen sowie den Auffrischungsimpfungen gegen Tetanus und Diphtherie. Bei Jugendlichen lässt sich außerdem eine nicht ausreichende Umsetzung der Empfehlung zur Nachholung der Impfungen gegen Pertussis und Hepatitis B feststellen.
Merke, insgesamt betrachtet finden sich bei Kindern und Jugendlichen aus Familien mit mittlerem Sozialstatus die höchsten Impfquoten. Insbesondere haben 2- bis 17-Jährige aus der mittleren Statusgruppe häufiger eine vollständige Grundimmunisierung gegen Tetanus, Diphtherie und Poliomyelitis im Vergleich zur niedrigen und hohen Statusgruppe.
Am Beispiel der Hepatitis B-Immunisierung lässt sich zeigen, dass die prinzipielle Impfbereitschaft in Familien mit niedrigem Sozialstatus häufiger als bei Familien mit hohem Sozialstatus vorhanden ist, jedoch die komplette Impfserie von ihnen wesentlich seltener abgeschlossen wird. Aufschlussreich für Bemühungen um eine weitere Verbesserung der Teilnahme an Impfungen sind die unterschiedlichen Gründe, die für eine Nichtinanspruchnahme von den Eltern genannt werden. Eltern mit niedrigem Sozialstatus nennen am häufigsten die Erkrankung des Kindes als Grund für die nicht in Anspruch genommene Impfung. Eltern mit hohem Sozialstatus geben hingegen häufiger Angst vor Nebenwirkungen und die Überzeugung an, dass es besser sei, wenn das Kind die Erkrankungen durchmacht.
Krankheitsfrüherkennungsuntersuchungen.
Eine weitere wichtige Maßnahme der Prävention im Kindesalter ist das Krankheitsfrüherkennungsprogramm für Kinder, die sogenannten U-Untersuchungen. Das Krankheitsfrüherkennungsprogramm gehört zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen und umfasste zum Zeitpunkt der Durchführung der KIKS-Studien 9 Untersuchungstermine, die sich bis ins 6. Lebensjahr erstrecken. Zusätzlich wird eine Krankheitsfrüherkennungsuntersuchung für Jugendliche angeboten, die zwischen dem 11. und 15. Lebensjahr wahrgenommen werden kann. In der KIKS-Studie wurden die Eltern danach gefragt, welche Krankheitsfrüherkennungsuntersuchungen sie für ihre Kinder in Anspruch genommen haben. Zur Beantwortung der Frage konnten die Eltern auf das gelbe U-Heft ihres Kindes zurückgreifen, sofern sie dieses, wie vorab erbeten, in das Studienzentrum mitgebracht hatten. Wie die KIKS-Ergebnisse zeigen, liegt die Inanspruchnahme der U1 bis U7, die in den ersten beiden Lebensjahren durchgeführt werden, bei über 93%. Erst bei der U8 und U9, die im 4. und 6. Lebensjahr stattfinden, geht sie auf 89% bzw. 86% zurück. Eine vollständige Untersuchungsreihe, das heißt die Teilnahme an allen U-Untersuchungen, wird für 81% der Kinder berichtet.
Merke, trotz der insgesamt hohen Teilnahmeraten sind ab der U3 Unterschiede nach dem sozialen Status festzustellen, die sich im Laufe der Untersuchungsreihe vergrößern.
An allen 9 U-Untersuchungen haben 75% der Kinder aus der niedrigen, 85% derjenigen aus der mittleren und 86% derjenigen aus der hohen Statusgruppe teilgenommen. Keine bedeutsamen Unterschiede zeigen sich bei der Inanspruchnahme der J1-Untersuchung. Insgesamt nehmen an dieser Untersuchung 38% der Jugendlichen teil.
Ärztliche Versorgung.
Die KIKS-Studie stellt darüber hinaus umfangreiche Informationen zur Inanspruchnahme der ambulanten und stationären Versorgung bereit. Die Informationen wurden größtenteils im Rahmen der Elternbefragung erhoben. Auch durch das ärztliche Interview wurden Informationen zum Versorgungsgeschehen verfügbar gemacht, zum Beispiel zu durchgeführten Operationen. Eine Beurteilung von statusspezifischen Unterschieden in der medizinischen Versorgung ist mit der Schwierigkeit verbunden, dass diesen der unterschiedliche Versorgungsbedarf gegenübergestellt werden muss, was auch mit den KIKS-Daten nur eingeschränkt möglich ist. Gezeigt werden kann, dass Kinder und Jugendliche aus Familien mit niedrigem Sozialstatus mit 38% signifikant häufiger jemals operiert wurden als die Gleichaltrigen aus der hohen Statusgruppe mit 34%. Festmachen lässt sich dies unter anderem an der Entfernung der Polypen und der Mandeln sowie bei Jungen auch an der Vorhautbeschneidung. Statusspezifische Unterschiede treten außerdem in der Inanspruchnahme niedergelassener Ärzte zutage. So haben die Heranwachsenden aus der niedrigen Statusgruppe in den letzten 12 Monaten häufiger einen Allgemeinmediziner konsultiert. Fachärzte werden hingegen häufiger von der hohen Statusgruppe aufgesucht. Das gilt insbesondere für Kinder-, Augen- und Hautärzte. Um die unterschiedlichen Versorgungsbedarfe zu berücksichtigen, wurden in einer weiterführenden Analyse Kinder und Jugendliche mit einem schlechten oder sehr schlechten allgemeinen Gesundheitszustand gesondert betrachtet. Dabei zeigte sich, dass in dieser Gruppe, bei der ein Versorgungsbedarf angenommen wurde, die Heranwachsenden aus Familien mit hohem Sozialstatus häufiger einem Arzt vorgestellt werden als diejenigen aus Familien mit niedrigem Sozialstatus.
Analyse. Merke, der stärkste Zusammenhang mit dem sozialen Status ist für das mütterliche Rauchen während der Schwangerschaft und die Passivrauchbelastung zu beobachten.
Kinder und Jugendliche aus der niedrigen Statusgruppe sind 5-mal häufiger in der Wohnung, in der sie leben, mit Tabakrauch konfrontiert im Vergleich zu denjenigen aus der hohen Statusgruppe. Dass die Mutter während der Schwangerschaft geraucht hat, trifft bei ihnen sogar 6-mal so oft zu. Markante Unterschiede zu Ungunsten der Heranwachsenden aus der niedrigen Statusgruppe sind außerdem bezüglich psychischer Auffälligkeiten, Adipositas, sportlicher Inaktivität und Stillen festzustellen. Diese Gesundheitsprobleme bzw. Risikofaktoren sind bei ihnen im Verhältnis zu Kindern und Jugendlichen aus der hohen Statusgruppe um das 3- bis 4-fache erhöht. Für die meisten anderen Outcome-Variablen ergaben sich Odds-Ratios zwischen 1,5 und 2,5. Von den hier betrachteten Aspekten der gesundheitlichen Situation ist lediglich in Bezug auf behandelnde Verletzungen durch einen Unfall, mit Ausnahme von Verletzungen infolge eines Verkehrsunfalls sowie den Alkohol- und Cannabiskonsum, nicht von einem signifikant erhöhtem Risiko in der niedrigen im Verhältnis zur hohen Statusgruppe auszugehen. Darüber hinaus werden zum Teil auch Unterschiede zwischen Kindern und Jugendlichen aus der mittleren und hohen Statusgruppe deutlich. Besonders stark treten diese bei der Passivrauchbelastung, dem mütterlichen Rauchen während der Schwangerschaft und dem Stillen hervor, und zwar jeweils zum Nachteil der Heranwachsenden aus Familien mit mittlerem Sozialstatus.
Merke, Aber auch für andere Gesundheitsprobleme und Risikofaktoren kann unter Einbeziehung der Unterschiede zwischen der mittleren und hohen Statusgruppe davon gesprochen werden, dass, zumindest der Tendenz nach, die Gesundheitschancen von Kindern und Jugendlichen umso besser sind, je höher der soziale Status der Familie ist. Fazit:
Die KICS-Studie zeigt einerseits, dass der Großteil der Kinder und Jugendlichen in Deutschland gesund aufwächst. Andererseits deutet sie auf zum Teil stark ausgeprägte soziale Unterschiede hin. Neben dem allgemeinen Gesundheitszustand lässt sich dies für psychische Auffälligkeiten einschließlich ADHS und Essstörungen, das Gesundheitsverhalten, zum Beispiel die Ernährungsgewohnheiten und die sportliche Aktivität, sowie protektive und Risikofaktoren des frühen Kindesalters, darunter Stillen, Teilnahme an den U-Untersuchungen und mütterliches Rauchen während der Schwangerschaft feststellen. Im Allgemeinen gilt, dass das Risiko für Gesundheitsprobleme bei Kindern und Jugendlichen aus Familien mit niedrigem Sozialstatus höher ist als bei Gleichaltrigen aus der mittleren und insbesondere aus der hohen Statusgruppe. Zu den wenigen Ausnahmen gehört die Neurodermitis, die vermehrt bei Heranwachsenden aus sozial besser gestellten Familien vorkommt. Bei der Einordnung und Bewertung der Ergebnisse sind die möglichen langfristigen Gesundheitsfolgen einer benachteiligten Lebenslage im Kindes- und Jugendalter zu berücksichtigen. Die vielleicht aussagekräftigsten Ergebnisse hierzu liefern die britischen Geburtskohortenstudien, in denen die Angehörigen ausgewählter Geburtsjahrgänge über mehrere Jahrzehnte verfolgt werden. Vergleichbar belastbare Langzeitstudien wurden in Deutschland bislang nicht durchgeführt. Allerdings wird die KICS-Studie mittlerweile als Kohortenstudie weitergeführt. Eine erste Wiederholungsbefragung der Studienteilnehmer wird bereits im Laufe des Jahres 2012 abgeschlossen. Ab Ende des Jahres 2013 ist dann ein neuerlicher Gesundheitssurvey geplant, der neben Befragungen auch medizinische Untersuchungen beinhalten wird. Nach dessen Abschluss werden Befragungs- und Untersuchungsdaten der KICS-Teilnehmer über einen Zeitraum von ungefähr 10 Jahren zur Verfügung stehen. Da Stichprobenausfälle kompensiert und die nachfolgenden Geburtsjahrgänge mit einbezogen werden, sind mit diesen Daten neben längsschnittlichen Analysen auch Aussagen über zeitliche Entwicklungen und Trends bezüglich der gesundheitlichen Situation von Kindern und Jugendlichen sowie der sozial ungleich verteilten Chancen für ein gesundes Aufwachsen möglich. Aber auch die bislang vorliegenden Ergebnisse der KICS-Studie zeigen das Ausmaß der gesundheitlichen Ungleichheit in der heranwachsenden Generation und die damit verbundenen Handlungsbedarfe sehr deutlich auf. Aus Sicht von Public Health und Gesundheitspolitik resultiert daraus die Anforderung einer möglichst früh ansetzenden Prävention und Gesundheitsförderung, die auch die sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen erreicht und zu einem sozialen Ausgleich der Gesundheitschancen beiträgt. Für das ärztliche Handeln bedeutet dies, dass bei Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Familien ein höherer und zum Teil spezifischer Versorgungsbedarf besteht. Darüber hinaus kann davon ausgegangen werden, dass Eltern mit niedrigem sozialem Status häufig nicht oder nicht ausreichend über vorhandene Präventions- und Versorgungsangebote informiert sind. Die Verringerung der gesundheitlichen Ungleichheit ist jedoch nicht alleinige Aufgabe der Gesundheitspolitik, sondern auch anderer Politikbereiche, wie zum Beispiel der Sozial-, Familien- und Bildungspolitik. Von einer Verbesserung der Lebensumstände und Perspektiven sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher lassen sich positive Impulse für deren Gesundheitschancen versprechen. Die hohe Armutsbetroffenheit in der heranwachsenden Generation und die nach wie vor starke Abhängigkeit der Bildungschancen von der sozialen Herkunft zeigen diesbezüglich konkrete Ansatzpunkte für politische Interventionen auf. Wir hoffen, Ihnen hat unser Podcast gefallen und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal.